Hallo und herzlich willkommen hier heute in unserem Podcast. Michael Nüssler dabei. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, Michael.
Danke. Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir schauen heute mal ein eher technisches Thema an, denn ihr beschäftigt euch mit Lüftung, mit Raumlüftungen. Und ja, vielleicht erzählst du einfach mal kurz ein bisschen was von dir und wer du bist und was ihr macht, sodass wir hier einen ganz guten Einstieg haben.
Also ich bin Michael Nüssler, wie Jill schon gesagt hat. Wir haben die Firma Nüssler AG. Unser Sitz ist in Moos bei Deckendorf, ist so ein Stück weg von München, wo die Jill auch hauptsächlich tätig ist. Unser Einzugsgebiet also war zum großen Teil in München und Umgebung und Umland. Da viel Gastronomie, viel Gewerbe gebaut wird, ist es immer ein großes Einzugsgebiet. Wie sind wir dazu gekommen, dass wir Lüftung machen? Mein Vater hat vor 30 Jahren ungefähr damit angefangen, Lüftungsanlagen zu bauen, hat sich selbstständig gemacht und ist von dem Thema Lüftung einfach begeistert gewesen und hat dann einfach losgelegt. Er hat jetzt auch eine, sage ich mal, nicht spezifische Ausbildung. Er ist Elektriker oder Elektromeister und Elektrotechniker und hat sich das Ganze eigentlich über Schulungen und auch über ein bisschen Eigeninitiative selbst beigebracht und ist da dazu gekommen. Und als
Learning
Sohn,
by doing sozusagen.
Learning by doing, genau. und als Sohn wächst man da natürlich mit rein. Das ist seit 30 Jahren. Ich bin jetzt 28. Das heißt, die Firma hat es eigentlich schon immer gegeben, seitdem ich auf der Welt bin. Und du wächst eigentlich damit auf. Und dadurch hat sich eigentlich auch nicht großartig die Frage gestellt, was macht man später mal? Es gibt zwar diese verschiedenen Bereiche, was man machen kann. Sage ich mal kaufmännisch oder auch technisch. Ich habe mich für den technischen Bereich entschieden. Habe Elektriker gelernt, ganz einfach gesagt. Ähnlich wie mein Vater und habe dann einen Elektrotechniker gemacht, eine Vollzeitausbildung in Passau und komme jetzt so in diese Technik rein, ist auch sehr hilfreich für die Lüftung an sich. Eine Lüftung, wenn man ein bisschen Hirnmasse anstrengt, kann man sich das lernen wirklich. Das ist möglich und ich habe auch noch meinen Vater als Unterstützung, wo du das wirklich live auch mitkriegst.
Ja.
Und es gibt nur meine Schwester, die Kerstin Nüssler, die ist bei uns hauptsächlich im kaufmännischen Bereich, Buchhaltung, Rechnungswesen und auch als Projektassistenz in der Firma. Ich bin mehr Technik und haben wir so diesen Split relativ gut geschafft. Unser Vater hat sich relativ stark zurückgezogen aus dem Unternehmen, ist für die strategische Ausrichtung der Firma noch da und überlässt uns aber eigentlich oder hat uns in relativ kurzer Zeit das Feld eigentlich überlassen, wo aber auch ganz gut ist, muss man wirklich sagen, weil man wächst rein, man lernt es selber und wenn du immer jemanden hast, der wo deine Hand hält, wirst du es nie so lernen, wie du, wenn du es wirklich selber machst. Natürlich passieren irgendwo Fehler, ist ganz normal, ist immer so, aber du lernst halt auch aus den Fehlern.
Gab es bei dir so einen Punkt, weil ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt üblich bei Generationswechseln, dass die eigenen Kinder einsteigen und übernehmen. War das für dich schon immer klar? Oder hast du gesagt, Mensch, nee, eigentlich interessiere ich mich für XY und dann bist du in anderer Art und Weise reingesogen worden, sage ich jetzt mal.
Also grundsätzlich war das früher, wenn man da ganz klein war, sage ich jetzt mal unter 10, ich will natürlich Polizist, Feuerwehrmann, keine Ahnung, irgendwie sowas werden.
Und ja, das bist ja jetzt quasi auch. Für manche Kunden.
Für manche Kunden der Feuerwehrmann, das auf jeden Fall. Das war früher, sage ich mal. Allerdings, wenn man dann älter wird und es geht dann wirklich so Richtung diese entscheidenden Jahre, wo man, wenn man bis 16 wird, macht man Ausbildung, macht man Abitur, Ähnliches. War für mich eigentlich immer klar, Abitur, ich gehe nicht so gern zur Schule, ich lerne da nicht so gern, war eigentlich nie dieses wirkliche Thema.
Also der Anpacker.
Ausbildung und dann habe ich einen relativ guten Ausbildungsplatz gefunden bei den Stadtwerken Passau. die wo in Kooperation mit der Zahnradfabrik in der Lehrwerkstatt, eine Lehrwerkstatt haben. Und da kriegst du natürlich die Informationen wesentlich intensiver mitgeteilt, wie wenn du jetzt in einem normalen Handwerksbetrieb bist. Und einfach nur mitläufst im Endeffekt, Kabel ziehst, keine Ahnung was. So wird dort wirklich was beigebracht über Elektronik quasi. Und dann muss man aber sagen, Stadtwerke, viele kennen es, ist halt von der Arbeitsgeschwindigkeit oder von dem Arbeitspensum her überschaubar. Und wenn irgendwann ist mir das tatsächlich auch zu langweilig geworden und dann sagst du, hey, du möchtest eigentlich was anderes machen, beziehungsweise ich habe ja in den Stadtwerken gearbeitet, danach mein Techniker gemacht. Und dann war es eigentlich so, traurigerweise, eigentlich wollte ich in ein Planungsbüro für Lüftung HLS, wo es mir nicht der traurige Punkt ist. Traurige Punkt ist dann, als an dem Tag, wo ich anfangen wollte, 1. September war ausgemacht, dass ich eigentlich loslege, komme hin in die Firma und sie sagen, hey, der Chef, Herzinfarkt oder irgendein ähnliches Schicksal gibt's eigentlich nicht mehr. Die sind eigentlich gerade, haben mir nicht Bescheid gegeben, weil sie natürlich so in Action waren mit dieser ganzen Geschichte. Und dann hat sich das eigentlich relativ, bin ich hingekommen, haben gesagt, haben eigentlich nichts für mich, weil der Chef ist nicht ansprechbar. Das ist mein großer Vorteil. Andere Leute hätten ja große Probleme gehabt, wenn die einen Job hätten und ist einfach nichts danach. Schwierig.
Ja.
Ich bin jetzt zu uns in die Firma gefahren, genauso war's. Und dann bist du da mit drin und wenn du einmal drin bist, kommst du dann immer so leicht raus.
Ja, aber es ist ja auch ein großes Privileg, beziehungsweise es ist sehr, sehr schön, in bestehende Strukturen einsteigen zu können und hier lernen zu können. Ich glaube, entgegen vieler Annahmen ist eigentlich der Einstieg in den Familienbetrieb mit das Härteste, was man sich auswählen kann, weil der Anspruch natürlich von den Eltern enorm hoch ist. Und ich kenne ja deinen Vater auch schon von früherer Zeit noch. Es ist einfach ein Autodidakt, ein Anpacker durch und durch. Also ich glaube, das war eine intensive Schule. Und wenn da der technische Hintergrund dabei ist, ist es ja auch richtig klasse. Also super.
Ja, eben. Und das ist halt, es war hart, brauchen wir nicht reden. Es ist am Anfang immer schwierig und man reibt sich auch aneinander, als auch wir noch die Projektleitung gemeinsam gemacht haben. Und ich nicht alle Projektleitung hatte, sondern wir das so gesplittet haben. War das schwierig damals, weil er hat so gesagt, Kunde sagt so und irgendwann hast du immer irgendwo eine Schnittstelle, wo super schwierig wird. Und er hat dann aber relativ schnell, ich glaube vor 1,5-2 Jahren, wo ich da mit eingestiegen bin, hat er relativ schnell gesagt, er möchte das eher weniger machen, diese technische Ausarbeitung, Projektleitung, ähnliches und hat das relativ schnell gegeben. Und so rutschst du dann Step by Step nach und merkst du das eigentlich weniger. Eigentlich wächst du deine Verantwortung immer weiter und du merkst es aber eigentlich weniger, weil du eigentlich mehr in dem Flow im Endeffekt integriert bist. Und ähnlich war es bei meiner Schwester auch. Und seit 3 Jahren, wo wir das wirklich fast alleine machen und mein Vater wirklich nur für die strategische Ausrichtung. Und bei einigen Kunden natürlich, gibt es ja auch so Kunden, die können auch schwer loslassen. Fährt auch er noch gerne hin. Und das ist auch immer ganz interessant. Und viele Fragen, aber du kennst ja in München viele Leute und ich, bei mir ist wirklich, was macht denn der Vater? Arbeitet er noch? Ist immer die beliebteste Frage. Ja, und das ist auch ganz schön immer. Und die freuen sich aber immer, wenn sie ihn sehen oder nicht.
Es zeigt ja auch, dass eine extrem intensive Beziehung da ist zu einem Kunden und einfach auch wirklich ein Interesse da ist. Also ich finde, das ist ein total schönes Zeichen dafür, dass ihr eine hohe Kundenbindung habt und auch eine gute Beziehung, langfristige Beziehung aufgebaut habt mit den Kunden und
Klienten. Ja, ist aber sehr wichtig.
Treut und
oder Projekte. So sehen wir das. Für uns ist das jetzt weniger. Und Kunden, man fertigt den schnell ab. Ist halt einfach nicht unser Motto, muss man einfach so sagen. Das haben wir einfach von unserem Vater einfach auch nicht so gelernt. Wir suchen immer funktional. Lösungen für den Kunden, es soll für den Kunden passen. Wir, und ich sage das immer persönlich für uns, wir haben genug Aufträge. Ich muss jetzt nicht jemanden einen Ferrari verkaufen, wenn er nur einen VW möchte.
Ist absolut. So habe ich dich auch immer erlebt. Ja. So habe ich dich auch immer erlebt. Also es ist extrem lösungsorientiert. Du sprichst Klartext, was ich sehr schätze. Und es ist nicht irgendwie hier hin und her und man merkt eigentlich, okay, es geht jetzt hier ums Preismaximum, sondern es geht darum, eine Lösung zu erarbeiten und auch einen Überblick zu verschaffen, was hat man eigentlich für Optionen, ja. Also ja, das ist richtig gut. Wenn man jetzt mal aus der Perspektive eines Kunden, eines Betreibers zum Beispiel auch mal denken würde, wie findet man eigentlich heraus, ob man eine Raumabluft braucht?
Schwierig. Grundsätzlich kann man sagen, Verordnungen werden die Kunden jetzt weniger lesen. Mhm. Wenn man wirklich nicht weiß, was braucht man, kann man entweder in München speziell auf das Kreisverwaltungsreferat zugehen. Mhm. Die kennen sich sehr gut aus auf diesem Technikbereich. Oder ans LBK. Das ist eigentlich, oder halt bei uns anrufen und fragen, was braucht man. Natürlich kannst du da, wenn du jetzt nicht uns triffst als Lüftungsbauer, sondern einen anderen, der verkauft dir irgendwas, dass er was verkauft. Ich habe aber viele Kunden, die sagen, du kriegst gerne eine Gastraumlüftung. Die Frage ist, ob du das erstens bezahlen kannst, zweitens möchtest, weil er zum Beispiel unter die Sitzplatzzahl ist, die wo er eigentlich bräuchte, dass er eine Lüftung braucht. Ich persönlich bin so ehrlich, weil ich möchte jetzt nicht jemandem was verkaufen, das er nicht braucht. Wenn der Kunde natürlich sagt, ich habe 230 Sitzplätze, aber ich möchte ein gutes Raumklima, dann kriegt er natürlich diese Thematik. Wenn er sagt, hey, ich habe eigentlich eh kein Geld mit, möchte eigentlich meinen ersten Laden aufmachen, wird es natürlich schwierig sein, dass er sich das leisten kann. Wir haben aber auch verschiedene Kunden.
Wo sind da die Schwellwerte? Entschuldige, wenn ich da ein...
Bei Gaststätten sind es 45 Personen. Sitzplätze, 45 Sitzplätze, wo eine Gastraumlüftung benötigt wird. Und das ist eigentlich so dieser Schwellwert. Man sieht es, man kennt es oft von Architekten, die schauen, dass mit der Bestuhlung drunter bleiben. Da gibt es ja diverse Spielchen, was da gemacht werden, dass man da nicht drüber kommt und dass man sich die Gastraumlüftung spart.
Wie ist es, wenn man querlüften kann?
Schwierig, aber auch ganz interessant. Ich war vor 3 Wochen auf einer Schulung in Kempten, wo auch diese Thematik war. Da kann man eigentlich, die haben uns einen Rechner vorgestellt, heißt BGN-Rechner. Da kann man die Raumgröße eingeben und wenn man keine Lüftung hat und die Personen anzahlen, und dann sieht man eigentlich, wie oft man da eigentlich lüften müsste, dass man diese Raumluft, dass man diese 1000 ppm, die wo man nicht überschreiten sollte, einhält. Da lüftest du 5 Minuten, da kannst du eigentlich im Winter auch mit offenem Fenster da sitzen. Und dann ist man da eigentlich schon dabei. Und tatsächlich ist aber so interessant der Rechner, weil ich habe auch oft Kunden, die sagen, wie ist denn die Luftqualität dann drin? Oder wie? Und dann tippt man das halt da ein, auch für den Kunden leicht einsehbar, sage ich jetzt mal vorsichtig. Mhm. Wo du sagst, ich habe 40 Gäste, ich habe 40 Quadratmeter, du hast den Schwellwert innerhalb von 10 Minuten erreicht, diese 1000 ppm. 2000 sollte man ihn unterschreiten, 1000 ist so der untere Grenzwert und das ist halt sehr schwierig, weil viele, manche verstehen es, manche verstehen es nicht, kommt natürlich auch ganz darauf an, welches Klientel kommt. Ein Sternekoch würde sagen, er möchte es haben, weil einfach das Klientel wesentlich anders ist. Ein Imbiss würde sagen, eher weniger, weil die Investitionskosten zu hoch sind.
Es gehört dazu. Wenn man beim Imbiss nicht nach Imbiss riecht, dann ist da kein Imbiss. Nee. Also ich glaube, wir alle wissen erfahrungsgemäß, wie es ist, wenn man in einem Laden ist, wo keine gute Raumabluft ist, wo keine gute Gastraumabluft und auch keine gute Küchenabluft vorhanden ist, was das bedeutet, sich dort aufzuhalten und dort zu essen. Ja. Weil danach ist man einfach eingetaucht in den Geruch des Ladens.
Ja, es ist ein Bekenntnis, wo ganz viele Asiaten, du möchtest ja nirgends danach mal hingehen, wenn du eigentlich, wenn deine ganze Kleidung so riecht, wenn alles Mögliche so riecht, hast du ja wenig Lust, irgendwo noch hinzugehen. Darum ist es durchaus wichtig, das ist aber nicht nur die Gastraumlüftung, das ist eigentlich dann hauptsächlich auch die Küchenlüftung, wo es dann das Entscheidendste ist. Mhm. Und da wird halt auch viel gepfuscht und es funktioniert nicht richtig, und das ist der, wo du sagst, wir spielen Feuerwehrmann ganz oft, weil es halt viele Anlagen gibt, die funktionieren nicht richtig. Und das ist dann zwar kein Imbiss, sondern ein Restaurant. Und du sitzt drin und stinkst aber nach Fett ohne Ende.
Ja, und das ist
super schwierig, muss man wirklich sagen.
Was ist so die verrückteste Geschichte, die du bisher erlebt hast in deiner bisherigen Laufbahn? Gibt es da eine?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Was ist so eine verrückte Geschichte? eine Geschichte ist zum Beispiel, was uns oft passiert, was aber mittlerweile schon gar nicht mehr so verrückt ist, dass wir für teures Geld eingebaute Anlagen wieder rausreißen, weil sie einfach nicht funktionieren, und bauen ein neues System ein. Dann haben wir diverse Male schon gehabt. Das ist aber eher traurig, sage ich, wie es ist, weil der Kunde, die Anlagen sind vielleicht mit dem ersten Schritt teuer für den Kunden. Weil wenn er uns vergleicht zu einem günstigen Mitbewerber, ist mit Sicherheit der andere vielleicht günstiger. Problem ist, es wird teuer, wenn es nicht funktioniert. Und wenn du eine Anlage kaufst, die zum Beispiel 30.000 Euro kostet und die funktioniert gar nicht, dann hast du 30.000 Euro umsonst ausgegeben. Und wenn unsere Anlage vielleicht 40 oder 50 gekostet hätte und die funktioniert dann muss ich ja sagen, dann hätte ich mir 30.000 sparen können, beziehungsweise hätte man 20 mehr ausgeben können. So zahlt er zum Schluss 80. Das ist teilweise Wahnsinn. Das finde ich persönlich verrückt. Das ist ganz schwierig, finde ich auch ganz schlimm für die Kunden, die wo da Haufen Geld ausgeben, die wo sie da auf jemanden verlassen und dann funktioniert es nicht. Das ist halt so kaufmännisch, sage ich jetzt mal, verrückt. Und ansonsten, was gibt es für verrückte Geschichten? Brandschutzdecken vergessen, dass du dann die ganze Lüftungsdecke wieder rausbaust oder alles. Das haben wir schon alles gehabt. Mittlerweile kannst du das dann irgendwann nicht mehr so richtig zuordnen, weil es passiert ja eigentlich immer wieder neue verrückte Sachen. Aber das Verrückte ist immer, wenn du rausreißen musst und neu einbauen musst. Weil das natürlich Kosten sind ohne Ende für den Kunden, Stillstand vom Restaurant, neue Investitionskosten.
Ja, es ist brutal. Also das ist wirklich, wirklich richtig heftig. Ich habe, in der Branche geltet ihr schon eher als die teuersten mit. Aber ich muss sagen, ich habe noch nie erlebt, dass irgendein Betreiber im Nachgang gesagt hat, mit Nüssler hat man irgendwie Themen. Und vor allem, was ich wahnsinnig schön finde, ist auch, dass ihr jetzt nicht noch versteckte Kosten habt, wo die ganzen Wartungsthemen horrend abgerechnet werden. Das ist bei vielen Betreibern leider auch oft, nicht Betreibern, aber bei vielen Lüftungstechnikern oft auch der Fall, dass dann eigentlich noch über die ganzen Wartungsthematiken enorme Kostenumlagen auferlegt werden.
Was wir kennen, Betreiber
das natürlich auch intensiv
werden. Es gibt Anlagen, die wartungsintensiv sind, also Plasma-Luftreinigungsanlagen, muss man Wartungsgeld reinstecken. Das muss man einfach so sagen. Das aber jedem Betreiber, der wo so eine Anlage kaufen möchte, es gibt ja viele, die vertreiben das und reden sich das alles schön, aber es sind massive Wartungskosten bei so Luftreinigungsanlagen, und da schätzen viele Kunden, weil wenn du die immer nur hochrechnest, nur wenn ich vor Ort bin und sag, du brauchst so viele Aktivkohle, du brauchst das, und rechnest das hoch und kommst dann auf irgendwie Wartungskosten halbjährlich vor 2.000, 3.000 Euro, dann lohnt sich diese ganze Geschichte vielleicht gar nicht mehr. Wir haben
absolut.
Gute Kunden, die sagen, ich möchte das unbedingt so haben, dann müssen wir aber auch dementsprechend warten, dass es funktioniert. Wir haben aber auch Kunden, die dann irgendwann sagen, hey, dann machen wir lieber einen Außenschacht, zum Beispiel über Dach für die Küchenabluft, dafür funktioniert das aber auch wirklich. Manche sind ein bisschen resistent, manche hören dann auf uns, freut mich aber, dass wir, ich weiß, dass wir diesen Ruf haben, dass wir nicht die günstigsten am Markt sind, vielleicht aber auch nicht ganz die teuersten, aber irgendwo mittendrin. Aber man muss einfach sagen, diese Qualität ist halt einfach da. Das ist halt, man kann sich jetzt ja nicht irgendwas Günstiges kaufen, und ich kann ja kein Fiat kaufen, ich vergleiche das immer mit Autos, ich kann kein Fiat kaufen und möchte einen Ferrari bekommen. Und genauso ist es halt zum Schluss auch.
Wer günstig kauft,
wir haben andere Materialien, wir haben eine eigene Fertigung. Firma, wo wir die Lüftungskanäle fertigen. Und dadurch entstehen halt einfach diese Kosten, wo uns aber auch wirklich diese Schlagkraft gibt, dass wenn man sagt, wir brauchen ein Teil oder es pressiert, dann bauen wir das halt in der Firma und haben es wirklich am nächsten Tag, wenn es wirklich pressiert. Und das ist das, was viele Kunden schätzen, was viele aber auch nicht realisieren, dass auch das ein Kostentreiber ist. Weil wenn ich die Kanäle in Osteuropa bestelle und die haben 2 Wochen Lieferzeit, dann ist das günstiger. Ja. Aber dann warten die 2 Wochen. Und wenn ich dann sage, ja, wir müssen jetzt nur die Teile ausmessen, das dauert nur 2 Wochen, bis du aufmachen kannst, dann kostet das zum Schluss auch wieder mehr Geld, wie wenn wir jetzt die Kanäle ein bisschen teurer fertig mit unserem Personal sehen.
Aktuell ist ja tatsächlich beim Lüftungsthema die Lieferzeiten das Thema mit schlechthin. Ja. Also ist man gerade jetzt zum Jahresende, wo man vielleicht noch vor Weihnachten eröffnen möchte, als Gastronom gegebenenfalls Weihnachtsfeiern mitnehmen will, etc. pp. Und zum aktuellen Zeitpunkt den Umbau startet oder mittendrin ist, dann ist es die Lieferzeit ist natürlich das A und O. Ja. Also das ist schon.
Diese Umbauten, die gehen jetzt los, die wo jetzt nur Dezember aufmachen wollen oder ähnliches oder früher. Wir haben ja viele Zeitpläne, was wir da immer kriegen.
Ja, das glaube ich.
Der Druck ist definitiv da. Lieferzeiten, Lüftungsgeräte haben sie wieder zum Großteil normalisiert. Haben wir länger Lieferzeit, wenn man jetzt größere Anlagen braucht, vor allem hat es definitiv längere Lieferzeit. Wenn man jetzt kleinere Anlagen braucht, ist leichter geworden, aber trotzdem ist noch ein bisschen der Druck da, dass man da einfach auch frühzeitig reagiert, rechtzeitig bestellt, weil wir haben es sind immer so lustige Alltagsgeschichten und erst pressiert es immer, Angebot bekommen, dann kommt auf einmal kein Auftrag 2 Wochen lang, weil erst wird er pressiert, du hast das Angebot am nächsten Tag, wo du dort warst, weil es ja so pressiert, dann kommt 2 Wochen kein Auftrag und dann pressiert es auf einmal wieder nach 2 Wochen und dann musst du irgendwo sagen, Leute, irgendwo ist es doch komisch, das ist aber das passiert ganz oft. Es ist leider ärgerlich, weil du gibst die Mühe, du Gas, du schaust, was du machst, und es passiert halt dann einfach teilweise nichts.
Für mich ist es immer ein Zeichen, eine Bestätigung dafür, dass viele Betreiber einfach auch wahnsinnig überfordert sind mit der Summe der Aufgaben, die ihnen auf dem Tisch liegen. Also daher auch bei der Standortsuche und auch bei der Vertragsverhandlung zum Beispiel wichtig ist es, einen guten Dienstleister zu haben, mit dem man zusammenarbeitet und auch Aufgaben abgibt und es dann auch loslässt und sich zwischen informiert und informieren lässt. Aber ja, es ist manchmal echt verwunderlich, ja, wie das abläuft.
Ja, wobei ich das schon verstehe, also Gastronom, ja, aber wenn man sagt, man ist Gastronom und diese Gastronomen haben dort einfach wenig technisches Verständnis oder auch irgendjemand anderes, dann muss jetzt nicht der Gastronom sein, haben wenig technisches Verständnis und dann kommen aber rasseln so viele Gewerke auf dich ein. Und wenn du da einen richtigen Partner hast, der wo dich da ein bisschen unterstützt, dann sage ich jetzt mal lüftungstechnisch im Speziellen, dann bist du irgendwo verloren. Weil du kannst entweder den größten Scheiß kaufen, den wo du dir nur vorstellen kannst, oder du hast jemanden, den wo du anrufen kannst, wie können wir das machen, wie können wir das umsetzen, weil selber wird das nicht wissen. Und das ist halt dann die Frage. Und wir haben sehr viele asiatische Kunden, die haben auch zusätzlich eine Sprachbarriere, oder viele Kunden haben das ja teilweise, dass da eine Sprachbarriere irgendwo ist. Und dann gibt es da so viele Schnittstellen, so viele Möglichkeiten, wo es wirklich schief gehen kann. Und auch da versuche ich immer, das gebe ich zwar immer weniger an, aber solche Themen wie Akustikdecken, Brandschutzdecken, Ertüchtigung von diese Sachen, was ja immer mehr oder immer eigentlich Pflicht ist mittlerweile in München, spreche ich immer an. Geht mich zwar relativ wenig an, weil ich dieses Gewerk ausführe, aber wir stoßen da halt immer wieder auf Probleme, dass du dann wieder umbaust, dass du alles ausreißt. Und das ist halt auch genau dieses gleiche Thema, sehr ärgerlich für den Gastronom, weil der versucht ja nur irgendwie ans Ziel zu kommen und hat aber vielleicht auch nicht die richtigen Leute im Background, die wo ihm würde sagen, dass er es zum Beispiel überhaupt braucht.
Absolut. Immer schwierig. Was würdest du dir von euren Kunden in der Vorbereitung wünschen?
Mehr Informationen, weil es gibt oder wird immer mehr, sage ich jetzt mal vorsichtig, dass wenig Informationen kommen, du dir dann irgendwas so ein bisschen aus den Fingern saugen musst, weil du dich ja eh auskennst, was für Küchengeräte kommt, oder sag ich jetzt mal nur Küchengeräte oder Gastronomie jetzt speziell, was kommen für Küchengeräte? Teilweise ist das mittlerweile so schwierig, dass du diese, wenn es kein größeres Bauvorhaben ist, sondern eher kleinere, dass du diese Information bekommst. Wie groß wird die Dunstabzug, wie groß muss die Dunstabzugshaube werden, wie groß sind die Küchengeräte? Natürlich kostet das alles Geld im Vorstep, dass da jemand dir diese Pläne erstellt, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn du diese Grundlagen halt nicht hast, die sind schwierig. Und das ist eigentlich, man erkennt aus vielen Kundengesprächen raus, was der Gastronom machen möchte, wie das Konzept ausschaut, und man kann ja dann die Technik daraufhin anpassen. Wie ich jetzt gesagt habe, zum Beispiel eine Gasverlüftung wird einem Imbiss nicht kaufen, ein Sternekoch aber zum Beispiel hätte die gerne, der braucht aber vielleicht auch eine Kühlung. Ein Imbiss wird wahrscheinlich eher schwieriger mit Kühlung, weil sie auch das Geld nicht ausgeben wollen. Und darum lernt man das eigentlich aus diesen Gesprächen, wenn man vor Ort ist, was die brauchen. Jeder kriegt natürlich, ich spreche alle Themen immer an mit meinen Kunden, was möglich ist. Wenn die natürlich sagen, brauche ich nicht, möchte nicht, ist mir zu viel, dann ist das gleich vom Tisch. Ja. Außer es ist wirklich notwendig. Wenn es wirklich notwendig ist und er es braucht, damit es funktioniert, bleibt es sowieso nicht aus. Dann sage ich das eben Kunden, aber auch wirklich so ehrlich und direkt, weil es bringt jetzt nichts, dass ich das jetzt irgendwo ein bisschen schön rede und zum Schluss, wenn alles fertig ist, sagen wir, oh, hätte man doch gebraucht.
Definitiv. Ja.
Und lieber wieder transparent, ehrlich und machen aber einen ehrlichen Preis, wie wenn ich jetzt sage, das und das, und dann holen wir das Ganze über Nachträge rein.
Habt ihr eigentlich auch den Fokus auf, also habt ihr eigentlich einen reinen Fokus auf Gastronomieflächen, oder macht ihr auch Abluft- und Lüftungssysteme, Wärmeverbundsysteme für andere Gewerbeflächenarten, zum Beispiel Büros oder auch Fitnessstudios?
Wir haben schon mittlerweile diversifiziert sich diese ganze Geschichte eigentlich immer mehr. Und früher, vor einigen Jahren, war wesentlich mehr Gastronomieanteil. Liegt aber, denke ich, auch momentan einfach dem Markt geschuldet, dass, wenn, dann sind das große Baustellen oder wirklich große Geschichten, wo das bezahlen können, diese Investitionskosten. Momentan machen wir auch viel, was wir auch machen, sind zum Beispiel viel Kinderwunschzentren, Reinraumtechnik, Lüftungsanlagen, Klimaanlagen. Haben wir jetzt mittlerweile in München, haben wir dieses Jahr eins abgeschlossen, und gibt es aber relativ viele. Da fahren wir auch teilweise nach Berlin oder Hamburg für diese Kinderwunschzentren, weil wir da wirklich spezialisiert sind drauf. Tonstudiotechnik haben wir jetzt auch einige Tonstudios schon gemacht, dass man wirklich, dass das super leise ist, dass du eigentlich keine Strömungsgeräusche am Mikrofon hörst, ähnliches.
Ja.
Normale Gewerbeflächen haben wir auch, in Maximilianstraße haben wir einige Läden, momentan, was wir momentan bauen und auch, was wir schon gebaut haben, oder auch ganz normale Gewerbeflächen. Karaoke-Bar ist momentan, ist so wieder ähnlich Gastronomie, aber Karaoke ist Gastraumlüftung, dann kommt immer öfter. Das sind so diese Spezialgebiete. Und was wir auch merken, ist, dass viel Klimaanlagen gebaut werden mittlerweile. Und es wird immer mehr und mehr Klima in Büroräumen, im Bürobereich, weil einfach die Ansprüche höher werden und auch die Anforderungen an den Vermieter teilweise auch größer werden, dass man diese Fläche überhaupt nimmt, wenn es nicht klimatisiert ist. Vor allem bei Büros ist das ein Thema.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Es ist ja viel Leerstand aktuell, Büroflächen. Dass da die Ansprüche einfach noch höher werden und auch viel Bedarf da ist, die Flächen so weit zu optimieren, dass sie sich von anderen Einheiten abgrenzen. Ja, super spannend. Ja,
genau. Das ist.
Wie erlebst du die aktuelle Marktsituation, den aktuellen Gewerbemarkt in München? Ich meine, du bist an einer interessanten Schnittstelle, oft bei Neubelegungen, aber auch bei frei werdenden Flächen dabei. Wie erlebst du die Veränderung des
Strukturen? Das ist einfach ganz interessant. Wie schon am Anfang kurz angesprochen ist, denke ich, diese kleinen Läden, die wo zu den ersten Laden aufmachen, ob es jetzt irgendwo Gastronomie oder so was Ähnliches, haben es relativ schwierig durch diese hohen Investitionskosten. weil und auch durch die Zinslage tun sich die schon extrem hart. Weil es kommen natürlich immer mehr und mehr Kosten durch diese Umbauten. Die Mietflächen sind jetzt nicht gerade günstig, müssen teilweise viel Geld reinstecken, damit sie diese nutzbare Fläche für die haben, dass das auch für das Konzept funktioniert. Wird schwieriger für die Kleinen, für die Größeren, ich sage jetzt mal irgendwelche Ketten, irgendwelche Marken oder Ähnliches, die haben da ein bisschen mehr Spielraum, die tun sich da ein bisschen leichter. Oder die wollen schon ein bisschen gewissen Background haben. Das heißt, wenn die schon ein oder zwei Läden haben in München, haben die natürlich irgendwie ein bisschen einen Puffer, ein bisschen, dass das Konzept funktioniert, dass es läuft und kommen so leichter an Geld auch mit Sicherheit, dass die da weiterkommen an sich. Aber ein großer Wert, kleine tun sich wirklich härter und das merken wir aber auch bei uns in den Anfragen, dass die Kleinen die schwerer tun, die wo jetzt wirklich von null auf starten, haben da schon oft Probleme mit den Finanzierungen, mit Kosten, wo da wirklich kommen. Und die Größeren tun sie leichter. Und da sehen wir jetzt aber an sich in München momentan wenig Rückschritt, wenig, wo man wirklich sagen kann, wir hätten jetzt massiv weniger Arbeit. Bei uns ist eigentlich momentan wirklich im Gegenteil, dass wir eigentlich nicht wissen, was wir zuerst machen sollen. Das muss man wirklich ganz ehrlich so sagen. Von daher, was die Zukunft bringt, ist eine gute Frage. Wir haben eigentlich, wir sagen es schon seit Jahren, seit Corona eigentlich, dass wir, dass es irgendwann weniger werden muss.
Ja.
Einfach weil Geld nicht mehr so günstig ist, aber es passiert irgendwie nicht. Und das ist unser Firma, wir sagen das jedes Jahr kurz vor Weihnachten, nächstes Jahr wird wesentlich weniger gebaut, weil das Geld immer so günstig ist oder weil irgendwas anders ist. Aber es ist, geht eigentlich momentan, oder zumindest bei uns, steil bergauf. Ich kenne aber viele Heizungsbauer, die haben da schon Probleme, die wohl Einfamilienhausbau oder Ähnliches gemacht haben. Die müssen sich jetzt mit irgendwie kleineren Aufträgen wieder begnügen und Ähnliches, weil es nicht mehr so einfach ist. Allerdings sind wir da, Heizungsbauer gibt es relativ viele, ist eine sehr opportune Sparte, gibt es nicht ganz so viele, wo man wirklich sagen muss, man ist da irgendwo in einem gewissen, nicht jeder Heizungsbauer möchte die Lüftung aufmachen, der Heizung lüftet nicht mehr oder kann es und da ist man eigentlich in einer guten Nische, wo wir sind und haben noch unseren Namen dazu, wo man weiß, dass man sich wirklich darauf verlassen kann, wenn es wirklich brennt, dass wir auch da sein für den Kunden.
Ja, das ist wahnsinnig viel wert. Richtig
das
klasse.
Ist sehr viel wert, genau.
Wo findet man euch, Michael? Wenn man euch kontaktieren möchte.
Instagram, LinkedIn, Facebook, Homepage. Das sind so die digitalen Geschichten, wo man uns findet. Und meistens ist mittlerweile auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda in München und der Umgebung, weil wir wirklich viele Leute erkennen. Und so kommt man dazu.
Wenn man mal eine Einschätzung braucht, jetzt ein Erstgespräch führt, kann man dich dann auch einfach mal anrufen und sagen, Mensch, ich brauche eine Einschätzung, ich brauche ein Angebot.
Super. Ich komme gern vorbei, wir können das telefonisch machen, je nachdem, je nach Kunden, kann man telefonisch vorbeikommen, schnell mal anschauen, muss ja nicht mal zwingend ein Angebot gleich sein, sondern funktioniert das Konzept auch überhaupt mit der Fläche zum Beispiel, ist auch teilweise mittlerweile immer ein kritischerer Faktor, weil es wirklich Probleme ergibt mit Geruchsbeschwerden, Küchenabluftanlagen teilweise, dass das Gastronomiekonzept überhaupt realisierbar ist, das, was man machen möchte. Da haben wir schon wirklich auch einiges, was wir da begleitend unterwegs sind für viele Kunden. Was brauche ich überhaupt grundsätzlich, dass man das mal klärt? Was möchte ich erreichen mit meinem Laden? Wie soll die Luftqualität sein? Möchte ich eine Kühlung? Dass man sagt, man macht immer ein Grundkonzept, wie es überhaupt ausschauen sollte.
Sehr gut.
Sind wir gerne offen, bin ich jederzeit erreichbar. Einfach anrufen, E-Mail schreiben.
E-Mail schreiben.
Genau.
Super. Perfekt. Klasse. Ich danke dir vielmals, lieber Michael. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen und den Hörern hat's gefallen, dass man mal so ein bisschen technischen Einblick bekommt in diesen Themenkreis, der wirklich essentiell wichtig ist für die Aufenthaltsqualität in einem Restaurant, aber auch in Büroflächen, in Fitnessstudios etc. pp. Und sprecht den Michael an, wenn ihr Bedarf habt. Wir verlinken nochmal alle Links und Kontaktinformationen in den Shownotes. Und ja, ganz lieben Dank und schön, dass du dabei warst.
Gerne, hat mich auch gefreut.